Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Huster.
Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder. Und heute wollen wir uns die Frage stellen, oder besser gesagt, Sie am liebsten auch gleich beantworten: Lohnt sich eigentlich derzeit eine Immobilie als Geldanlage? Müsste ja eigentlich so sein, weil Wohnungen werden immer gesucht, im Moment noch händeringender gefühlt als sonst. Die Mieten steigen deutlich. Müssten goldene Zeiten für Investoren sein. Roland Hustert, mein Gast wie immer heute, Immobilienprofi der LBS. Was sagst du?
Ja, hallo Christian. Ja, Preise für Gebrauchtimmobilien gesunken, Zinsen immer noch unter einem langjährigen Mittel, könnte man so sehen. Aber bevor ich als Kunde eine Immobilie kaufe, um sie zu vermieten, muss ich für mich eine Frage klären. Möchte ich mich mit Mietern auseinandersetzen? Das ist mal eine wichtige Geschichte. Wenn ich das bejahen kann, dann kann ich mir eine Immobilie rechnen und dann kann ich gucken, ob sich das lohnt. Und dann kann ich auch vergleichen mit anderen Anlageformen, die es im Moment ja auch wieder gibt.
Okay, ich höre raus, du möchtest noch nicht über Geld sprechen, sondern erstmal über weiche Faktoren. Dann sag mir mal, wenn ich mir selber die Frage stelle, ja, könnte ich mir vorstellen, eine Immobilie mir zuzulegen, sei es eben aus Anlagegründen, sei es aus verschiedenen anderen Gründen, die mir da denkbar sind. Was sollte ich mir denn erstmal vor Augen führen? Wie gehe ich an diese ja sicherlich entscheidende Investition ran?
Also es gibt ja unterschiedliche Motivationen, so eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen. Als erstes würde ich mal abschichten die Spieler. Also es gibt Leute, die glauben, sie können mit der Miete eine Immobilie finanzieren und es bleibt vielleicht noch was über und am Ende sind sie reich. Das ist eine Wette auf steigende Preise, auf sinkende Zinsen, auf mein Mieter bleibt mir ewig erhalten und zahlt auch immer auf, es geht nichts kaputt.
Also Preise sind ja gerade gesunken, Zinsen eher gestiegen. Also das ist dann schon wirklich Lotterie. Ja?
Das ist Lotterie und darüber sollten wir heute gar nicht sprechen. Also das kann man alles machen, wenn man gerne spielt, aber das ist nicht das, worüber wir sprechen. Nein, aber es gibt ja ernsthafte Gründe, warum man über sowas nachdenkt. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Da hat jemand Geld geerbt und jetzt, das ist vielleicht eine nennenswerte Summe und die müsste ich jetzt anlegen.
Im Moment ganz gut, aber eben ist auch wieder Lotterie, ne? Wenn ich es denn am Kapitalmarkt machen würde. Das heißt,
ja, das ist ja genau die Frage. Ne? Also will ich jetzt festverzinsliche Wertpapiere, will ich Aktien, will ich irgendein anderes Finanzprodukt oder will ich eine Immobilie? Aber das wäre eine Motivation, warum ich vielleicht eine Immobilie kaufen könnte, um sie zu vermieten. Dann gibt es Leute, die sagen, ich habe eigentlich 200, 300, 500 Euro im Monat über und würde gerne aus dieser Rate, die ich also über habe, die ich langfristig über habe, vielleicht eine Altersvorsorge machen. Und auch da könnte ich wieder sagen, lege ich festverzinslich Aktien oder an. Oder ich kaufe eine Immobilie, die sich gerade nicht selber trägt, aber wo ich dann mit dieser Rate zusammen die Finanzierung bedienen kann. Und dann habe ich in 25 Jahren eine schuldenfreie Immobilie als Altersvorsorge.
Auch das könnte etwas sein. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir ja alle überall immer wieder lesen, Rente ist nicht mehr sicher, darf man nicht sagen, würde sich Norbert Blüm im Grabe rumdrehen. Aber der staatliche Rentenbaustein ist auf jeden Fall überschaubar. Die private Vorsorge ist mehr denn je gefragt. Und ein solides Mieteinkommen zusätzlich im Alter wäre dann ein solcher sicherer Baustein.
Oder, das ist ja die dritte Variante, ich wohne jetzt, warum auch immer, vielleicht weil ich öfter Ortswechsel habe, vielleicht weil ich eine Dienstwohnung habe, ich wohne jetzt in einer Situation, die für mich okay ist, möchte aber, wenn ich dann mal Rentner bin, Altersruhesitz haben, also dann in die eigene Wohnung ziehen. Im Ende dieselbe Motivation, weil dann spare ich als Rentner ja die Miete, wenn ich in einer schuldenfreien Wohnung wohne, die ich vielleicht die nächsten 20 Jahre finanziere und vermiete und dann ziehe ich selber rein.
Und ich habe den Vorteil, ich höre immer wieder in dem Zeitpunkt, wenn ich in Rente gehe, habe ich eine ganze Menge zu regeln. Wenn ich dann krampfhaft eine barrierearme Wohnung suche, werde ich in der Regel nicht fündig. Wenn ich vorher in Ruhe geguckt habe, dann habe ich da sozusagen doppelt vorgesorgt.
Ganz genau.
Was ist, wenn ich studierenden Nachwuchs habe?
Ja, das wäre eine weitere Variante. Ich habe einen Sohn, eine Tochter, die irgendwo anfangen zu studieren und da bin ich schnell bei nennenswerten Mieten und da kann ich natürlich auf die Idee kommen, vielleicht in der Studienstadt ein Apartment zu kaufen für die nächsten 3, 4, 5 Jahre für das eigene Kind und anschließend es zu behalten, um zu vermieten. Man könnte auch überlegen, ob man es verkauft, da muss man dann mal gucken, wie sich die Preise entwickelt haben. Also auch das ist eine Variante. Und dann würde ich noch als letzte, ich sage jetzt mal sehr spezielle Geschichte, das Thema Ferienimmobilien nehmen. Also eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus in Deutschland, an der Küste, in den Bergen, vielleicht auch im Ausland, in Holland, in Spanien. Da träumen viele von. Auch das kann man ja als Kapitalanlage im weitesten Sinne sehen, wobei das durchaus etwas spezieller ist. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
Genau, können wir anreißen. Ich glaube, das ist so spannend, können wir auch demnächst nochmal eine eigene Folge draus machen. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Erbe anlegen, vielleicht habe ich auch eine Immobilie geerbt, die ich teilen muss oder so, wo ich mir überlege, was mache ich jetzt damit. Ich will irgendwie aus meinem laufenden Einkommen was zurücklegen, also letztlich auch dieser Geldanlagefaktor. Altersruhesitz für später schon mal jetzt vorsorgen. Studierendenwohnung, meistens ja an dann sehr gefragten Standorten, wo ich gut investieren kann, oder auch Ferienwohnung. Das sind schon mal eine Menge Motive, wo ich mich selber fragen sollte, kommt da ernsthaft was für mich in Frage, weil einfach so mal eine Immobilie kaufen sollte natürlich keiner tun, ohne sich das gut überlegt zu haben. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, die Preise sind zwischenzeitlich zurückgegangen. Wir sind irgendwann schon wieder auf einem Punkt gewesen, wo es jetzt Bodenbildung gegeben hat, wo es schon wieder aufwärts geht, aus naheliegenden Gründen, weil, wie gesagt, Wohnraum wird immer gesucht, der ist eher auf absehbare Zeit Mangelware bei uns. Wie kriege ich denn da einen Überblick über die Kosten? Also sprich, am liebsten hätte ich mal so Beispiele von dir,
ja,
wie sich sowas rechnet, weil ich muss ja auch mein normales Leben noch weiter finanzieren.
Ja, wir fangen vielleicht einfach mal mit wirklich einem kleinen Beispiel an. Wir nehmen mal das Apartment, was du da eben als Beispiel hattest. Ich habe jetzt im Netz mal geguckt, was muss man denn für sowas ausgeben? Und ich habe mal rausgefunden, eine kleine Wohnung mit 50 Quadratmetern, das ist schon etwas mehr als ein Apartment. Da könnte man durchaus auch als Single dann langfristig drin wohnen. Und für einen Studenten wäre es vielleicht sogar eine kleine WG für zwei Personen. Und wenn man da heute so, ich sag mal, 160.000 Euro als Kaufpreis ansetzt, wie gesagt, das habe ich in der Recherche für diesen Podcast mal gefunden, hier bei uns in der Gegend, dann muss ich hier natürlich noch ein paar Nebenkosten draufrechnen. Das ist vielleicht eine Maklerkotage, Grunderwerbsteuer, Notargericht. Ich habe einfach mal pauschal bei 160.000 Euro 20.000 Euro noch draufgeschlagen, dann müsste ich 180.000 Euro finanzieren.
Faustregel sind ja so 10-15% Nebenkosten.
Ja, das ist bei Kapitalanlagen. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Nebenkosten 15% ist ein guter Wert.
Ja.
So, und jetzt haben wir ja in den anderen Podcasts, die wir schon gemacht haben, bei Eigennutz immer gesagt, ich brauche aber unbedingt Eigenkapital. 15-20%, 25% wäre toll. Sonst macht die Bank auch gar nicht so gerne mit. Das ist beim Kapital, bei einer Kapitalanlage Immobilien ein bisschen anders. Da kann man durchaus auch eine 100% Finanzierung erwägen. Das heißt, ich finanziere den kompletten Kaufpreis. Die Nebenkosten finanzieren Banken auch in dem Fall nicht so gerne.
In der Regel habe ich ja oft auch schon Immobilienbesitz, wo ich selber drin wohne.
Genau.
Den könnte ich ja zum Beispiel auch beleihen.
Genau, und ich habe dann ja auch eine Mieteinnahme, die dagegen läuft. Also da ist die Bank ein bisschen entspannter, als wenn ich da selber drin wohne und dann kein Eigenkapital hätte. So, und jetzt geht's natürlich los mit der Rechnerei. Ich hoffe, das kriegen wir auf der Tonspur ein bisschen rüber. So ein 50 Quadratmeter Apartment, ich habe mal 13 Euro Miete gerechnet, das wäre hier in der Ecke ganz angemessen, so will ich das mal sagen. Das sind dann 650 Euro Miete oder 7.800 Euro im Jahr. Das sind meine Bruttoeinnahmen. Jetzt kann ich die Finanzierung mal dagegen rechnen. Wenn ich die 180.000 voll finanzieren will, bei 4% Zinsen und 1% Tilgung, etwas gegriffene Zahl, aber passt im Moment einigermaßen, sind das 9.000 Euro zu den 7.800 Euro, die ich an Einnahmen habe, dann fehlen 1.200 Euro oder 100 Euro im Monat. Das ist aber nur der erste Griff. Man muss dann nochmal eine Ebene tiefer gucken und sagen, was ist mit Hausgeld, was ist mit Instandhaltungsrücklage, wie alt ist das Objekt, was kommt da auf mich zu, gibt es da schon Beschlüsse in der Wohnungseigentümergemeinschaft, also das muss man alles ein bisschen gucken. Deswegen habe ich also für eine richtig vernünftige Finanzierung gesagt, derjenige, der so ein Apartment kauft, der hat 30.000 Euro Eigenkapital, finanziert dann nur 150.000 Euro und dann deckt ungefähr die Miete den Kapitaldienst. Und dann hätte ich noch als Bonbon, das wäre so ein bisschen die Reserve, dass ich so eine Immobilie natürlich auch steuerlich verwenden kann. Ich kann nämlich den Gebäudewert abschreiben, wollen wir jetzt nicht zu kompliziert machen, aber ich spare dann je nach persönlichem Steuersatz auch nochmal ein paar Euro in der Einkommensteuer. Also das könnte ein Konzept sein.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen, habe ich richtig verstanden, entweder 100% Finanzierung und ich zahle noch wenige Euro, 100 Euro im Monat,
jeden Monat
drauf
dazu,
aus dem Laufenden.
Ganz genau.
Oder ich bringe Eigenkapital mit und kann das dann sogar kostendeckend darstellen.
Genau.
Mhm. Das würde jetzt für so ein, zwei Zimmer-Apartment so funktionieren. Jetzt sind natürlich größere Wohnungen auch entsprechend teurer. Wie sieht denn so eine Rechnung da aus?
Ja, du hattest eben schon mal das Beispiel, da erben zwei, drei Kinder eine gemeinsame Immobilie, das Elternhaus zum Beispiel, und vermieten es dann. Auch das könnte man ja als Immobilie, als Kapitalanlage ansehen. Da möchte ich mal einmal Vorsicht an der Bahnsteigkante rufen. Erstmal muss man sich untereinander immer einig sein. Und wenn es ein Einfamilienhaus, eine Doppelhaushälfte, ein Reihenhaus ist, dann wird das schnell schwierig, denn da ist immer ein Garten, da muss gepflegt werden, der Mieter tut das nicht so, wie ich mir das vorstelle. In so einem Einfamilienhaus ist auch immer mehr kaputt, weil ich habe einfach im Verhältnis zur Wohnung mehr Außenfläche, als wenn das eine Wohnung in einem Sechsfamilienhaus ist. Also Vermieten von Häusern, von Einfamilienhäusern ist schwierig. Also wir sind bei einer Wohnung. So, gehen wir mal davon aus, dass unser Kapitalanleger etwas größer investieren will. Ich nenne jetzt mal eine Zahl, ca. 400.000 Euro. Da macht es Sinn, sich zunächst mal anzugucken, was will ich denn dafür kaufen. Wir sind jetzt bei einer Eigentumswohnung. Das ist dann schon ein nennenswerter Betrag. Da findet man durchaus auch schon mal eine 120 Quadratmeter Wohnung oder man kauft vielleicht in einem Objekt, das finde ich zum Beispiel ganz attraktiv, zwei kleine Wohnungen auf 65 Quadratmeter. Dann hat man auch ein bisschen weniger Risiko. Wenn der eine Mieter mal ausfällt, habe ich den anderen noch. Also in dieser Richtung könnte man gehen. Wenn man so eine Wohnung hat und man wieder mit 4% Zinsen, 1% Tilgung finanziert und eine Miete nimmt von 12, 13 Euro pro Quadratmeter, dann bin ich in einer Unterdeckung von ca. 200, 300 Euro im Monat. Die müsste ich mir dann leisten können, wenn ich voll finanziere.
Beim Apartment hatten wir gerade auch nicht viel weniger.
Da hatten wir 100, ganz genau.
Ja, plus die Instandhaltungsrücklage.
Genau, aber man muss immer im Auge haben, bei einer größeren Wohnung habe ich auch üblicherweise mehr Hausgeld.
Ja.
Muss ein bisschen mehr zurücklegen für eine Renovierung. Den Preis, den ich jetzt gerade aufgerufen habe, dafür gibt es keinen Neubau, das ist auch klar.
Mhm.
Die Hälfte der Objekte, die wir vermitteln, ist älter als 50 Jahre. 50 Ui. Jahre klingt furchtbar. Das ist 1975. Ja, es gibt viele Häuser, die viel älter sind, aus den 50er, 60er Jahren. Und da ist immer ein bisschen was zu tun. Und das, da möchte ich dringend zu raten, da muss man sich wirklich überlegen, wie viel will ich denn in meiner eigenen persönlichen Rechnung, nicht gegenüber der Bank, sondern für mich selber so als Risikopuffer abziehen. Und ich bin bei solchen Objekten der Meinung, dass man ungefähr ein Viertel der Miete an die Seite legen müsste, jedenfalls kalkulatorisch, weil irgendwann ist das Dach fällig, die Heizungsanlage, Dachrinnen, eine Fassade, neue Fenster, was auch immer. Da muss man ein bisschen gucken, was das für ein Objekt ist und wie das funktioniert.
Gut, das heißt, letztlich ist eine Frage, wie viel Geld habe ich über, was möchte ich investieren, möglicherweise auch monatlich da rein investieren. Und damit sind wir bei der Frage, du hast ja zwei Beispiele genannt, 180.000 oder 400.000 Euro. Wie kriege ich denn jetzt raus, was letztlich mein Renditefaktor dabei ist? Also bis wann habe ich das abbezahlt? Was ist sozusagen die erwartbare Durchschnittsrendite? Da gibt es ja diesen sogenannten Kaufpreisfaktor. Wie hängt das alles miteinander zusammen?
Also wenn ich mit 4% Zinsen und 1% Tilgung die Finanzierung bediene, dann dauert das, das kann man in jeder Tabelle nachgucken, irgendwo 32, 33 Jahre, bis dieser Kredit zurückgezahlt ist.
Mhm.
Jetzt kann ich natürlich schon sehr realistisch davon ausgehen, auf der einen Seite, dass ich irgendwann die Miete mal ein bisschen anpassen kann. Ich habe natürlich auch ein Zinsrisiko. Nach 10, 15 Jahren wird dieser Kredit neu verhandelt, angepasst. Da muss man gucken, welchen Zins man dann bekommt. Also das ist jetzt sehr weit nach vorne geguckt. Wenn man eine Kapitalanlageimmobilie kauft, dann spricht man häufig vom, du hast es gerade gesagt, Kapitalfaktor. Also wir gehen immer von den vom X-fachen der Jahresmiete aus.
Also da rechnet man immer die Kaltmiete, ne?
Immer Kaltmiete, immer ohne Hausgeld und ohne Nebenkosten und Heizung. Und ich will mal ein Beispiel bringen. Wenn ich 25 Jahresmieten als Kaufpreis habe, dann ist das entspricht das einer Rendite von 4%. 25-faches 4%. Mhm. 33-faches 3%. Also wenn ich jetzt 30, 35, 25, 20 mal die Jahresmiete an die Seite legen muss oder ausgeben muss, um das Objekt zu kaufen, dann kann ich das erstmal so ungefähr kalkulieren. So, jetzt haben wir aber eben gesagt, ich brauche eine Instandhaltungsrücklage. Und man sagt so, im langfristigen Mittel bekommt man bei einer Immobilie irgendwo 2-3% echte Rendite. Also die 4%, die wir gerade hatten, da geht ja dann, wie gesagt, die Instandhaltung noch ein bisschen runter. 2-3% klingt erstmal wenig. Ich habe allerdings einen großen Vorteil. Ich habe am langen Ende auch eine Inflationssicherheit. Denn dieses Objekt über die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre wird ja nicht weniger wert, wenn ich es vernünftig pflege und immer instand halte. Und das ist durchaus bei einem festverzinslichen Wertpapier ja ein bisschen anders, wie wir in letzter Zeit ja in der Zeitung alle lesen konnten.
Also Immobilie ist so gesehen natürlich auch nicht ganz risikofrei, aber es ist mit Sicherheit realer Immobilie.
Ja. Betongold ist ja so ein Begriff dazu, ne?
Also zeigt es ja so ein bisschen. Spielgeld am Aktienmarkt.
Ganz genau.
Okay, also 2-3% finde ich, klingt natürlich nicht viel, wenn ich bedenke, dass insbesondere auch, muss ich mal wieder ein bisschen Medienschelte betreiben, oft die Meinung draußen ist, Vermieter verdienen sich eine goldene Nase und brauchen eigentlich den ganzen Tag nur noch zu gucken, dass auch der Hausflur sauber ist.
Naja, wenn ich 5 schuldenfreie Immobilien habe, dann wäre das tatsächlich so, aber der ganz überwiegende Anteil der Vermieter, wir reden jetzt nicht von großen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften oder sowas, sondern von diesen Privatleuten, die ein Vierfamilienhaus haben, vielleicht in einer Wohnung selber wohnen und 3 vermieten, verdienen sich keine goldene Nase. Ja. Die müssen schon gucken, dass das irgendwie alles zusammenpasst.
Und ich habe im Hinterkopf, die Zahlen müsste ich nochmal recherchieren, dass 80% der Mietwohnungen sind in privater Hand von solchen sogenannten Kleininvestoren. Das klingt ganz immer despektierlich, aber das ist die Abgrenzung zu diesen gigantischen Wohnungsbaugesellschaften, die ja leider dann auch immer mal den Ruf nicht unbedingt fördern. Gut, haben wir also gesprochen über den Kaufpreisfaktor. Wir haben auch schon dazu gesagt, dass wir ja die Bruttomiete natürlich nicht als Nettogewinn haben, dass wir für Instandhaltung sorgen müssen. Wir müssen natürlich versteuern die Vermieteinnahmen.
Ich kann allerdings auch die Investitionen wieder von der Steuer absetzen. Nicht direkt beim Kauf, aber wenn ich im Laufe der Zeit größere Investitionen tätige, reduziert das ja auch meine sonstige Steuerbelastung. Das kann auch mal ein gutes Gefühl sein. Das wird nie ein Geschäft. Da muss ich sehr vorwarnen. Eine Immobilie zu kaufen aus steuerlichen Gründen klappt nie. Wer aus steuerlichen Gründen etwas macht, legt am Ende immer drauf, ist meine persönliche Erfahrung. Mhm. Aber wenn ich natürlich mal eine neue Heizungsanlage für 30, 40, 50.000 Euro einbaue, in ein Vierfamilienhaus mal als Beispiel, dann reduziert das in dem Jahr, in dem ich das bezahle, meine sonstige Steuerlast. Da beteilige ich den Fiskus im Prinzip ein bisschen mit an der Investition in meine Immobilie.
Okay. Ansonsten habe ich es ja in der Regel dann mit mehreren Eigentümern zu tun. Was gibt es denn da so zu beachten? Was kann ich da tun, damit ich mir die vorher so ein bisschen angucke?
Also bevor man eine Eigentumswohnung dann beim Notar wirklich kauft, sollte man sich die Protokolle der letzten Eigentümer Versammlungen angucken. Da kriegt man schon so ein bisschen mit, was da für eine Stimmung ist. Das kann ganz furchtbar sein, dass es den einen oder die zwei Querulanten gibt, die immer gegen alles sind und man kommt überhaupt nicht weiter. Das kann auch wunderbar und harmonisch funktionieren. Das hängt häufig auch davon ab, ob das Leute sind, also die anderen Eigentümer, die selbst drin wohnen oder ob es Kapitalanleger sind. Mhm. Also da würde ich mich mal schlau machen. Das ist wichtig.
Protokolle. Wo kriege ich die her, die Protokolle?
Ja, irgendwer vermittelt ja das Objekt. Also entweder vom Eigentümer, wenn der das privat macht, oder vom Makler, wenn der das tut.
Der
Makler,
besorgt mir das, ja?
Ja, der müsste das eigentlich machen. Das gehört schon zu seinem Job auch. Dann sollte ich unbedingt gucken in das Hausgeldkonto, weil in dem Moment...
Was ist das?
Ja, die Instandhaltungsrücklage läuft ja in ein Konto. Und wenn ich die Immobilie erwerbe, also diese Eigentumswohnung, bin ich automatisch Miteigentümer auch an diesem Konto. Ist da jetzt furchtbar viel Geld drauf, dann habe ich an diesem großen Betrag, einen Anteil entsprechend meiner Wohnung. Ist da nichts drauf, dann ist auch klar, dass bei der nächsten großen Investition ins Haus eine Umlage fällig wird. Mhm. Und da bin ich auch verpflichtet mitzumachen, wenn die Eigentümergemeinschaft das dann in der Mehrzahl jedenfalls so beschließt. Und das sind wichtige Punkte.
Können da sogar Schulden angehäuft sein?
Also natürlich kann die Hausgemeinschaft auch mal einen Kredit aufgenommen haben für eine größere Nummer. Und dann bin ich in der Nummer mit dabei. Mhm. Es könnten noch ausstehende Kommunalabgaben oder so etwas offen sein. Da bin ich dann auch dabei. Ansonsten ist das aber eher ein unwahrscheinlicher Fall.
Mhm. Gut, aber ich lerne auf jeden Fall genau hingucken. Mhm. Sonst könnte es da unangenehm werden.
Auf den Bauch hören halte ich auch immer viel von. Auch bei solchen Dingen. Wenn man ein komisches Gefühl hat, besser lassen. Mit dem Mieter sprechen, der da ja jetzt schon wohnt. Die Wohnung ist im Zweifel ja vermietet, wenn ich sie kaufe. Auch da kriege ich sicherlich ein paar interessante Informationen. Warum kauft er die nicht selber? Ist auch immer so eine spannende Frage. Will er nicht, kann er nicht, hat man sie ihm nicht angeboten? Habe ich hinterher einen Mieter in meiner Wohnung, der furchtbar ärgerlich ist? Also mit dem Mieter sich nochmal auseinanderzusetzen, macht auf jeden Fall auch Sinn.
Okay. Komme ich nochmal kurz zurück auf unsere Idee. Ich kaufe mir heute schon eine Wohnung für meinen eigenen Ruhestand. Wie kann ich das denn regeln, damit ich die zu dem Zeitpunkt auch frei bekomme? Man hört ja immer so Horrorgeschichten, dass das Jahre dauern kann, bis langjährige Mieter dann raus sind.
Also ich habe als Eigentümer immer die Möglichkeit, wegen Eigenbedarfs einen Mietvertrag zu kündigen. Vielleicht muss man vorweg noch sagen, wenn ich eine vermietete Wohnung kaufe, steige ich als neuer Eigentümer in den vorhandenen Mietvertrag ein. Also wenn da schon jemand 10 Jahre lang wohnt, dann ist das nicht auf Null gestellt, wenn ich der neue Eigentümer bin, sondern ich habe dann einen Mieter, der 10 Jahre schon da wohnt. Und davon hängen zum Beispiel Kündigungsfristen ab. In der überwiegenden Anzahl der Fälle funktioniert so eine Eigenbedarfskündigung. Mhm. Zumal in deinem Beispiel es ja so ist, dass ich nicht die Wohnung kaufe und dann kündige und einziehen will, sondern dass ja eine Perspektive hat für 10, 15, 20 Jahre. Also wenn man mit diesem Mieter spricht und sagt, das ist für meinen Altersruhesitz, wenn ich meine Hausmeisterwohnung als Beispiel, wenn ich in Rente gehe, dann abgeben muss, dann weiß der Mieter ja ganz genau auch, was passiert und dann kriegt man üblicherweise auch eine Einigung hin. Es kann auch mal doof kommen. Menschen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, die sehr alt sind, die sehr lange da wohnen, da kann ein Gericht an irgendeiner Stelle auch mal sagen, also diese Eigenbedarfskündigung ist jetzt nicht akzeptabel, da kann der Mieter sich dann erfolgreich gegen wehren. Aber das ist eigentlich nicht so ganz wirklich schlimm, weil dann kann ich vielleicht nicht in meine Wohnung ziehen, habe aber eine Wohnung, für die ich ja auch Miete bekomme und kann dann sozusagen diese Miete investieren, um mir selber wieder eine zu mieten. Also man kriegt das schon dann hin. Aber das ist durchaus ein interessantes Thema, das du da ansprichst.
Okay. Mhm. Wir wollen auch keinen Shitstorm provozieren. Mieterschutz ist wichtig.
Ja, klar.
Aber die genannten Motive, das muss man sich alles nüchtern auch mal vor Augen führen. Und man soll sich, du sagst Bauch, aber natürlich auch nicht nur vom Bauch führen lassen. So im Sinne von, ich habe mich jetzt gerade in eine Wohnung verliebt, weil das ist so, hat so schöne Jugendstil-Balkone oder so.
Also ganz am Anfang haben wir ja schon mal darüber gesprochen, warum mache ich das eigentlich und kann ich mir das alles vorstellen. Also wenn ich der absolute Rendite-Freak bin und auch nicht viel mit so etwas zu tun haben will, dann bin ich bei einer Kapitalanlageimmobilie falsch unterwegs. Da kann ich besser ein gut strukturiertes Produkt von irgendeiner Bank kaufen. Ich will gar keine Namen jetzt nennen, wo ich regelmäßige Erträge habe, wo die steuerliche Situation klar ist, wo ich mich überhaupt nicht drum kümmern muss. Wenn ich mir aber vorstelle, etwas für Generationen zu tun, vielleicht für meine Kinder, für die Enkel, auch solche Fälle kenne ich, wo dann schon Opa und Oma in dem Haus wohnten, das weitergegeben wurde, da sind Mieter drin, dann taucht der Enkel wieder auf, der ist dann irgendwann 18, 20, 22, zieht in so ein Haus oder in so eine Wohnung ein. Das hat ja auch was Emotionales. Und wenn man das genießen kann, dann kann eine Kapitalanlageimmobilie auch das Richtige sein.
Mhm. Gut, spannendes Thema und wie man merkt, an der Länge dieses Podcasts auch mit vielen Themen behaftet. Wir wollten uns ja eigentlich noch dem Ferienhaus widmen, ein sehr schönes Thema, aber ich würde das jetzt aus Zeitgründen mal auslagern. Wir machen
eine eigene Podcast-Folge dazu.
Ja, genau. Und am liebsten fahren wir dann auch vor Ort dahin,
damit wir das authentisch wird. Wir machen das dann, genau, an der südlichen Nordsee.
So, ne? Gut, also fasse ich mal den heutigen Podcast zusammen. Es gibt die unterschiedlichsten Motive, warum ich eine Immobilie zur Vermietung mir anschaffen könnte. Ich sollte sie immer als langfristige Investition betrachten und nicht als kurzfristiges Immobilienhopping sozusagen. Und ich werde, wenn ich ein oder zwei Immobilien mir anschaffe zur Vermietung, mit Sicherheit nicht steinreich, aber ich schaffe mir Beton, Gold. Und insofern glaube ich, konnten wir hoffentlich heute ein bisschen dazu beitragen, ja, so ein bisschen diese verschiedenen Aspekte zu beleuchten. Roland, ich danke dir, wie immer, für diese
sehr gerne,
sehr aufschlussreichen Ausführungen und freue mich schon auf das nächste Thema. Eines wird dann ja unter anderem die Ferienimmobilie sein. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Schröder.